Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, für den heutigen Sonntag haben wir einen Abschnitt, der uns in unseren Staat, in unsere Staatsform hineinführt. Es geht in Römer 13, Vers 1 bis 7 um die Obrigkeit. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ihr aber bestreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer. Denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Soweit dieser Abschnitt. Paulus vollzieht hier eine klare Platzanweisung. Als Christen leben wir in dieser Welt. Wir leben in diesem Staat, in diesem Land Baden-Württemberg, an diesem Ort Dettingen unter Teck. Und als Menschen, als Christen, die wir da leben, haben wir auch ein Verhältnis zum Staat, zur Öffentlichkeit. Und Paulus versucht, das zu ordnen. Also es geht hier um unsere Beziehung zur Politik, unsere Beziehung zur Kommune, zum Bürgermeister, zu den Gemeinderäten und wer alles hier zur Obrigkeit zählt. Ich erinnere mich noch, da war ich junger Student und da machten wir einen theologischen Hochschultag in Tübingen. Und die Frage lautete: Ist Politik ein schmutziges Geschäft? Das war die Frage. Und dann haben wir zwei Professoren eingeladen und der eine sagte: Politik ist kein schmutziges Geschäft. Deshalb kann man es machen. Der andere Professor fing anders an. Er sagte: Politik ist ein schmutziges Geschäft. Und deshalb sollen es Christen machen. Nur sie wissen, wo es Vergebung gibt und nur sie haben Werte, die Gottes Weisheit entsprechen. Es war dann interessant. Da haben wir dann heftig diskutiert. In unserem Abschnitt geht es um die Obrigkeit, die über uns Gewalt hat. Bei uns ist das die Polizei, vor allem die Polizei, aber auch die Person, die Strafzettel verteilt. Die Obrigkeit, dieser Staat mit seinen Vertretern, die über uns bestimmen, sind von Gott angeordnet, sagt Paulus. Gott will das, dass das so ist. Die Obrigkeit gehört zur Schöpfung, nachdem die Menschen aus dem Paradies vertrieben wurden. Sie gehört zu unserem Leben. Was für eine Obrigkeit! Damals war es ja der römische Staat. Da waren keine demokratischen Verhältnisse oder gar christliche Verhältnisse. Das war die Herrschaft eines Einzelnen über das ganze Volk, ein Autokrat, nicht selten ein Diktator. Und das große Problem in diesem römischen Staat war die Staatsideologie. Wer den römischen Staat mit seinen Grenzen und auch die römischen Götter anerkennt, wer die römischen Gesetze akzeptiert, hat nichts zu befürchten. Wie wirken diese Sätze wenige Jahre später, als dann die Christen verfolgt wurden? Und dennoch, die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Sie hat ein Monopol auf die Gewalt durch Polizei und Militär. Und selbst als die Christen verfolgt wurden, galt dieser Grundsatz und wurde von den jungen Gemeinden nicht in Frage gestellt. Martin Luther hat das später gut geordnet. Er hat eine Zwei-Reiche-Lehre aufgestellt. Was ist damit gemeint? Gott regiert in seinem Weltreich zur Linken. Gott regiert indirekt durch den Staat. Und dann sagt er etwas Schönes und Wichtiges: durch den Staat, der den groben Sünden wehrt. Grobe Sünden, was ist das? Das sind Verbrechen. Das sind Übertretungen des Gesetzes. Und so wehrt der Staat im Auftrag Gottes diese Sünden ab und bestraft. Diebstahl, Mord und Totschlag wird in allen Staatsformen geahndet. Auch im Dritten Reich wurde das geahndet. Auch in der DDR, auch in Diktaturen. Natürlich kann das alles gleichzeitig mit einem großen Unrecht einhergehen, mit Misstrauen und Unmenschlichkeit. Doch wehrt sich die Obrigkeit den groben Sünden gegenüber. Wer Gutes tut, muss, so Paulus, diesen Staat nicht fürchten. Mehr sogar, in Jeremia lesen wir ja, suchet der Stadt Bestes. Und in diesem Sinne ist die Obrigkeit eingesetzt. Das galt für Könige und Kaiser, für Fürsten und Grafen, für Statthalter und Landvögte. Alle waren diese Obrigkeit. Und dann sprach Martin Luther auch davon, dass es ein Weltreich zur Rechten Gottes gibt. Damit ist die Gemeinde Jesu Christi gemeint. Hier regiert Gott durch sein Wort, nicht durch äußere Gewalt und Gerichtsbarkeit, sondern durch das Wort des Evangeliums. Und diese Regentschaft Gottes, die will in unserem Herzen, im Herzen der Christen verankert sein. Und die Verfassung ist sein Wort. Und wie ist die Obrigkeit heute? Wir leben in der Bundesrepublik Deutschland. Die staatliche Grundlage für unser Zusammenleben ist im Grundgesetz geregelt. Dort haben die Bürger verbriefte Grundrechte, jeder von uns. Wir dürfen uns versammeln in aller Freiheit. Wir haben Meinungsfreiheit. Jeder kann und darf seine Meinung sagen. Wir sind Gleichberechtigte. Alle, Männer und Frauen und Kinder und Alte und Kranke. Diskriminierung ist verboten. Und wir sind verpflichtet, mit Würde und Respekt einander zu begegnen. Wir machen uns nur selten womöglich klar, wie viele Länder das nicht haben. Wir haben uns an diese Freiheit längst gewöhnt. Und doch ist es nicht von allein gekommen. Wir leben in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat. Ein Einzelner kann die Obrigkeit, zum Beispiel eine Kommune, verklagen. Eine Stadt, das Land und sogar den Staat können wir verklagen. Und wenn wir Recht haben, dann muss der Staat gehorchen. Das gab es lange Zeit nicht, erst in dieser Demokratie. Und wenn man da nicht mit einig ist, können wir sogar noch vor den Europäischen Gerichtshof als Einzelner gehen und die Bundesrepublik verklagen. Und immer wieder lesen wir von Beispielen, wie das tatsächlich getan wurde und der Staat sich daran hält. Und wenn man dann so klagt, dann ist man gleichzeitig durch diesen Staat geschützt und bekommt sogar, wenn man es braucht, Gerichtskostenbeihilfe. Das ist schon der Wahnsinn, wie das bei uns geregelt ist. Auf der anderen Seite, so eine Obrigkeit ist auch anstrengend. Auch Demokratie ist anstrengend. Interessen müssen formuliert werden. Sie müssen abgewogen und es muss ein mehrheitsfähiger Kompromiss gefunden werden. Und wenn wir dann immer das alles lesen in den Zeitungen über die Politik in Berlin oder im Landtag oder im Kreistag oder im Gemeinderat, da kann es einem manchmal schon komisch werden. Aber das ist so. Demokratie ist anstrengend. Demokratie hat auch nicht immer die Vernunft auf ihrer Seite. Allenfalls die Vernunft der Mehrheit. Aber wenn man es vernünftig sieht, ist es manchmal schwierig. Demokratie lebt in ihren Gremien von vielen Sitzungen. Stundenlang werden die gegensätzlichen Interessen abgewogen und dann per Abstimmung zur Entscheidung gebracht. Ja, das ist alles anstrengend. Und doch ist es eine Staatsform, die uns Christen eine optimale Freiheit gibt. Wir können unseren Glauben in Freiheit bekennen, wir können uns versammeln, wir können öffentlich für unseren Glauben werben und dazu einladen. Natürlich, im Gegenzug dürfen auch Atheisten, Agnostiker das Gleiche tun. Und dann müssen wir es ertragen. Obwohl Demokratie anstrengend ist, halte ich es für wichtig, dass wir diese Staatsform bewahren und auch als Christen unsere Verantwortung übernehmen. In einem Feudalismus will ich nicht leben. Unter einem König, das wäre mir auch nicht ganz recht. In einer Diktatur, in einer Autokratie geht es immer darum, dass man nicht mehr frei denken und reden kann. Demokratie ist kein dauerhaftes Geschenk. Sie muss gelebt werden und ihre Bürger müssen sich darin beteiligen. Wie? Dass man zur Wahl geht und sich mit den Parteien und ihren Sichtweisen auseinandersetzt und durch die Abgabe seiner Stimme auch Position bezieht. Und bei den Wahlen müssen wir das nicht mal öffentlich tun. Sie sind geheim. Und Demokratie als Staatsform schützt sogar den, der nicht zur Wahl geht und sich als Bürger nicht an ihr beteiligt. Das ist Freiheit. Nach meiner Meinung können wir Gott für diese Obrigkeit, die wir haben, wie wir sie momentan erleben, als Christen nur dankbar sein. Gleichzeitig sollen wir nicht darauf verzichten, Politik kritisch zu begleiten und uns auch zu äußern und unsere Meinung zu sagen. Das ist nicht nur erlaubt, sondern sogar gewollt. Obrigkeit. Das sind ja nicht nur die gewählten Bürgervertreter irgendwo oder die Mandatsträger. Das sind wir ja zu einem Teil ja auch. Eltern sind ihren Kindern vorgesetzt. oder wir haben beruflich an einem Punkt zu tun, wo andere in Abhängigkeit zu uns sind. Nützen wir das, gestalten wir das, wo wir in solchen Ämtern sind, im Aufblick auf unseren Herrn, der uns ganz klar sagt, das ist Gott gewollt, dass es die Obrigkeit gibt. Dann noch ein Thema in diesem Text, das Thema Steuer. Steuerzahlen, das war schon immer ein großes Thema, auch schon zur Zeit von Jesus. Soll man denn Steuer zahlen? Warum soll ich etwas von mir, was mir gehört, an einen Kaiser, an den Staat, an die Obrigkeit abgeben? Weiß ich denn, was die damit machen? Da liegt vieles im Verborgenen. Und doch, Jesus hat hier klar gesprochen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das gilt auch in einer Demokratie. Ohne Einkünfte kann unser Gemeinderat und unser Bürgermeister keinen Kindergarten finanzieren, keine Schule unterhalten und keinen Weg richten. Ordentliche Straßen sind uns wichtig, wehe es gibt Schlaglöcher. Deshalb braucht es schon immer Steuern. Und ohne diese funktioniert das Gemeinwesen nicht. Und wer mitbestimmen will, wofür die Steuern ausgegeben werden, der engagiere sich. Zum Beispiel im Gemeinderat, der kandidiere, und wenn er gewählt wird, kann er seine Stimme erheben und Vorschläge machen. Daher weist Paulus in aller Klarheit darauf hin, Steuern müssen sein. Zum Glück sagt Paulus nicht, dass wir fröhlich Steuern zahlen sollen. Das ist manchmal auch ein Ärgernis oder eine Last. Aber es gehört zur Obrigkeit dazu. Auch unser Staat mit seiner Demokratie und mit den Steuern ist, so der Text des Paulus, Gottes Dienerin dir zu gut. Wir können es nicht hoch genug schätzen, dass wir schon so viele Jahre in Deutschland Frieden haben. Von alleine kommt das nicht. Das kommt, weil sich Menschen engagieren und Menschen Obrigkeitsarbeit tun. Wir können dankbar sein, dass wir unseren Glauben in Freiheit leben dürfen. In anderen Ländern wird es gefährlich. Wir können dankbar sein, dass wir Gottes Wort in Freiheit hier auf den Friedhöfen, bei Hochzeiten und anderen Anlässen verkündigen dürfen. Im Fernsehen und im Rundfunk dürfen wir das Evangelium verbreiten. Dafür können wir dankbar sein. Und wir können dankbar sein für die Menschen, die die Mühe der Demokratie in Gremien und in der Verwaltung auf sich nehmen. Das ist echt Geschäft. Da können wir Gott danken und für sie beten. Und so können wir dankbar sein, dass es uns im Äußeren so gut geht. Das ist nicht überall so. Und das war in Deutschland nicht immer so. Und dafür sollte jeder Einzelne, zumindest als aktiver Bürger einer Wahl, seinen Beitrag leisten. Paulus ist hier klar in seiner Meinung. Jesus sagt, ihr seid nicht von der Welt, aber ihr seid in der Welt. Und da gilt es zu leben und sich entsprechend auch zu verhalten. Eine Ordnung haben wir jetzt, die Obrigkeit von Gott gewollt. Warum? Weil sie auch dich schützt. Im Straßenverkehr, durch die Polizei und durch andere Einrichtungen. Bleiben wir darin dankbar und gebrauchen wir diese Obrigkeit gut auf das, was wir tun und wollen. Amen.